Der Podcast wird präsentiert von Lebensgefühl Österreich. Hol dir Ideen für Sommer- und Herbstferien auf austria.info.
NZZ Akzent. Irgendwo in der Zentralukraine steht eine Geheimfabrik. Dort, wo die Ukraine ihre gefährlichsten Waffen produziert. Und Jonas, du konntest diese Geheimfabrik besuchen.
Genau, wir waren da Ende März und der Besuch war eigentlich nur möglich unter größten Sicherheitsvorkehrungen. Also als wir da angekommen sind, wurden wir zuerst von Sicherheitsleuten begrüßt. Die haben unsere Taschen durchsucht, sie haben mit Metalldetektoren unsere Kleider überprüft. Wir mussten die Ortungsdienste auf den Handys ausschalten, also dass, wenn man ein Foto oder eine Aufnahme macht, dass man den Standort nicht nachverfolgen kann, dieser Fabrik. Mhm. Das hat einen guten Grund, dass man da auf höchste Geheimhaltung setzt, weil ja, es soll einfach nichts Rückschlüsse auf den Standort dieser Anlage erlauben, weil es ist klar, Russland würde eine Anlage wie diese am liebsten in Schutt und Asche legen.
Die Firma Firepoint zeigt exemplarisch, wie die Ukraine in diesem Krieg praktisch aus dem Nichts einen Rüstungssektor aufgebaut hat. Jonas Roth konnte hinter die Kulissen schauen. Ich bin Nadine Landert. Jonas, als ihr da den Sicherheitscheck überstanden habt, wie ging es da weiter in der Fabrik?
Ja, wir durften dann einen Rundgang machen durch die Produktionshallen, wo eben diese Waffen hergestellt werden. Wir wurden da rumgeführt von einer jungen Mitarbeiterin namens Anna. Also das ist nicht ihr richtiger Name, das ist ein Pseudonym. Sie muss auch ihre Anstellung bei Firepoint geheim halten. Also sie hat uns gesagt, dass nicht mal ihre Familie wisse, wo sie genau arbeite. Und so wird es bei den meisten Mitarbeitern von Firepoint sein, dass sie nicht in ihrem Umfeld steuern dürfen, dass sie für dieses geheime Unternehmen arbeiten, eben damit jetzt nicht irgendwie russische Spione oder Saboteure darauf aufmerksam würden und diese Leute unter Druck setzen könnten.
Und sie hat euch da in dieser Fabrik rumgeführt, nimm uns da mit. Wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, also sie ging voraus, sie hat uns vieles gezeigt, vieles erklärt. In unserem Schlepptau hatten wir noch zwei Sicherheitsleute, die mitgehört haben, beziehungsweise die meinem Fotografen Dominik Nahr zur Seite gestanden sind, weil sie haben überprüft, dass nichts fotografiert wird, was irgendwie auf den Standort dieser Anlage verweisen könnte. Also sieht man irgendwo noch eine Decke oder den Boden, wo dann russische Analysten mit Hilfe von älteren Bildern auf irgendwie genau dieses Gebäude kommen könnten und es dann angreifen könnten. Und so sind wir dann durch diese Halle gelaufen und also man muss sich das ein bisschen vorstellen wie irgendwie so eine bisschen chaotische Schreinerei. Also es ist extrem eng, es ist heiß, es ist laut, es ist ziemlich verwinkelt. Es sind mehrere Räume, durch die wir gegangen sind. Und da drin sind Dutzende Männer am Arbeiten mit Werkzeugen, mit Drohnenkomponenten, die sie zusammensetzen, also irgendwelche Aluminiumplatten, die dann an den Rumpf der zukünftigen Drohnen angebracht werden, Flügel, die zusammengesetzt werden, Carbonfasern, die aufgewickelt werden, um das Gestänge der Drohne zusammenzuhalten. In jeder Ecke läuft irgendetwas. Es scheint irgendwie ein bisschen chaotisch, aber die Produktion läuft.
Aber das sind wirklich Menschen, die da was zusammensetzen oder sind das auch Maschinen?
Also es gibt einige wenige Maschinen, aber es wird da schon sehr viel mit Handarbeit gearbeitet. Also wenn man sich anschaut, was da für Komponenten verbaut werden, das ist viel Holz, es ist viel Plastik, also alles möglichst günstiges Material. Und das ist halt nicht das, was man sich von einer Rüstungsfabrik vorstellt, oder wenn man jetzt irgendwie Lockheed Martin oder Rheinmetall denkt, dann die werden riesige Hallen haben mit langen Produktionsstraßen, wo alles automatisiert ist. Das hier ist wirklich mehr so eine verwinkelte Werkstatt.
Und eben, dass es angetönt Drohnen Also es sind das vor allem die Waffen, die die Firma herstellt, diese Drohnen.
Genau, also ich glaube, das ist zumindest das erfolgreichste Produkt von Firepoint derzeit, sind Lang- und Mittelstreckendrohnen. Diese werden vor allem dazu genutzt, um russische Ziele weit hinter der Front anzugreifen. Also das bestimmt auch schon gehört von den ukrainischen Angriffen auf russische Ölanlagen, die hunderte von Kilometern von der Ukraine entfernt sind, oder auch von Angriffen auf russische Rüstungsfabriken. Und es sind hauptsächlich diese Drohnen von Firepoint, die für solche Angriffe eingesetzt werden. Die können also, das eine Modell, die FP1, die kann zum Beispiel etwa 60 Kilogramm Sprengstoff rund 1700 Kilometer weit tragen. Mhm. Und dadurch ist das eine sehr wichtige Waffe für die Ukraine geworden, weil sie damit halt die russische Kriegswirtschaft empfindlich treffen können.
Mhm. Und Infrastrukturen wie Ölanlagen. Und,
genau.
Und diese Langstreckendrohnen, die werden da produziert und gleichzeitig aber dann auch mit Sprengstoff beladen.
Den Sprengstoff haben wir nicht gesehen. Soweit ich weiß, wird das dann erst durch die Soldaten eingesetzt. Also wenn sie dann diese Drohne vorbereiten für den Abflug, kommt dann der Sprengstoff dazu. Aber sonst wird diese Drohne eigentlich fixfertig produziert in dieser Fabrikhalle. Also es gibt auch noch weitere Standorte, wo solche Drohnen produziert werden. Aber jetzt in dieser Fabrik, die wir besucht haben, produzieren sie rund 100 solche Drohnen pro Tag. Und die sind verhältnismäßig sehr günstig und das müssen sie auch sein. Also ein Exemplar kostet um die 40.000 Franken.
Gut, klingt jetzt nicht so günstig, aber wahrscheinlich im Vergleich zu anderen Waffen.
Genau, für eine Präzisionswaffe, die über eine solche Distanz angreifen kann, ist das extrem günstig. Also wenn man sich überlegt, so ballistische Raketen oder Marschflugkörper, die auf solche Distanzen eingesetzt werden, die kosten zum Teil mehrere Millionen pro Stück.
Wir sind gleich zurück.
Kennst du die Momente, die einfach im Kopf bleiben? Es zu Morgen mit Blick auf die Berge und das Gefühl, sich noch jemand anders zu Hause zu fühlen und trotzdem ganz neu bei dir. In Österreich sammelst du nicht nur ein Erlebnis, du nimmst etwas mit heim. Neue Geschichten, neue Lieblingsorte und Erinnerungen, die dich nicht mehr loslassen. Gutes Essen, sportliche Erlebnisse, echte Begegnungen, kein grosser Plan. Einfach los. Hol dir Ideen für Sommer- und Herbstferien auf austria.info.
We produce right now the couple of product is the FP1 drone.
Wir haben auch einen der Mitgründer von Firepoint getroffen. Wir konnten mit Dennis Stillermann sprechen und er hat uns eigentlich erzählt, wie diese Firma überhaupt erst entstanden ist. Und das war eigentlich schon im Jahr 2022, also wenige Monate nach Beginn dieses Krieges, wo uns Stillermann erzählt hat, ja, er habe einfach gesehen, all diese Waffenlieferungen aus dem Westen, die seien halt nur relativ schleppend angekommen und außerdem hätten all diese Waffensysteme einfach sehr, sehr viel Geld gekostet. Mhm. Die seien eigentlich zu teuer für das, was sie der Ukraine gebracht hätten. Und er hat sich dann gedacht, hey, es muss doch irgendwie besser gehen, dass man günstige, aber effektive Waffen bauen kann.
I decided to create with my friend from the school friend Igor. We decided to create this company to produce the small and cheap and long range UAVs.
Stillermann ist eigentlich IT-Unternehmer, also der hat vorher diverse Startups gehabt, auch im Gaming-Bereich und so. Also überhaupt nicht jetzt prädestiniert als Waffenproduzent und auch sein Geschäftspartner, mit dem er sich damals zusammengeschlossen hat, das ist ein Typ aus der Filmbranche, auch der hatte nicht wirklich Erfahrung. Aber die haben dann angefangen, Ingenieure zu rekrutieren, haben dann versucht, diese Drohne zu bauen und das ist ihnen dann auch gelungen. Sie haben das über mehrere Monate hinweg verbessert, bis es dann zum Durchbruch kam im Jahr 2024.
24, the Embassy of USA with our military forces made an open test for whole long-range UAVs company.
Stillermann hat uns erzählt, das war ein Wettbewerb, der von der amerikanischen Botschaft in Kiew veranstaltet wurde für ukrainische und internationale Hersteller von solchen Langstreckendrohnen. Und diese Drohnen mussten dann einen Flug absolvieren mit diversen Herausforderungen, unter anderem mit elektronischen Störsignalen. Und Stillermann sagt, Die Drohne von Firepoint sei von allen die einzige gewesen, die diesen Flug erfolgreich absolvieren konnte.
Also auch internationale Firmen, die da mit Drohnen angetreten sind.
Genau, das behauptet er. Und anschließend sei es sehr schnell gegangen. Dann seien direkt viele Aufträge der Armee eingetroffen. Und dann habe man mehr Geld zur Verfügung gehabt und habe diese Produktion skalieren können. Und sie hatten ursprünglich angefangen, glaube ich, mit 18 Leuten. Und heute beschäftigt Firepoint rund 5'000 Mitarbeiter. Und sie bauen über alles hinweg rund 6'000 Drohnen im Monat.
Das ist schon bemerkenswert, oder?
Das ist sehr bemerkenswert. Also so dieser rasante Aufstieg von einem kleinen Startup zu einem Rüstungskonzern, das lässt sich eigentlich derzeit nur in der Ukraine beobachten. Es ist aber auch nicht ein Einzelfall in dem Sinn, weil die Ukraine hat seit Beginn des Krieges die Gesetzgebung für Rüstungsfirmen extrem vereinfacht. Also die bürokratischen Hürden wurden stark reduziert und eigentlich sind solche Drohnen-Startups wie Pilze aus dem Boden geschossen, wo einfach technisch versierte Unternehmer mit viel Improvisation, mit 3D-Druckern, mit Technologien, die sie auf YouTube oder Google gefunden haben, einfach mal angefangen haben, etwas zu bauen. Und mittlerweile sind viele dieser Unternehmen sehr erfolgreich, weil sie sehr günstige, aber wirksame Waffensysteme bauen, so auch Firepoint.
Und läuft denn da alles tatsächlich so reibungslos bei der Firma Firepoint? Oder ist da bei deinem Besuch in der Geheimfabrik vielleicht auch ein bisschen PR dabei?
Also da ist bestimmt auch PR dabei. Also sie wollen natürlich auch etwas zeigen. Und da muss man auch sagen, dass sie uns nur das gezeigt haben, was sie uns zeigen wollten. Klar. Das ist natürlich auch PR. Gleichzeitig muss man sagen, also die Langstreckendrohnen, das sind sehr wirksame Waffen, aber es sind eigentlich relativ simple Waffensysteme. Sie sind langsam, sie sind laut, aber wenn sie in der Masse eingesetzt werden, dann sind sie effektiv. Mhm. Aber Firepoint hat den Anspruch, jetzt wirklich zu einem großen Rüstungsproduzenten aufzusteigen. Sie wollen demnächst auch ballistische Raketen produzieren. Sie wollen Flugabwehrraketen produzieren. Was bereits teilweise eingesetzt wurde, ist ein fast schon sagenumwobener Marschflugkörper namens Flamingo. Mhm. Und hier zeigt sich halt, dass die Entwicklung von derart komplexen Waffensystemen einfach eine andere Liga ist als die Herstellung von Drohnen. Da braucht es einfach technologisch noch viel mehr Wissen, viel mehr weitere Systeme wie Radar- und Zielerfassungssysteme, die man beherrschen muss. Und da diese Schwelle versucht, Firepoint zu überschreiten, aber sie sind offensichtlich noch nicht so weit. Also Stillermann sagt zwar, ja, Ende Sommer sollen diese ballistischen Raketen einsatzbereit sein. Aber schon bei diesem Flamingo-Marschflugkörper haben sie große Ankündigungen gemacht, auch was die Produktion betrifft. Das ist jetzt alles noch ein bisschen weniger als angekündigt. Es gab zwar erfolgreiche Angriffe auf russische Rüstungsfabriken, aber insgesamt ist dieser Flamingo jetzt noch nicht so diese universale Wunderwaffe, als die sie ursprünglich mal heraufbeschworen wurde. Und da zeigt sich einfach, Firepoint kann noch nicht wirklich mithalten mit dem militärisch-industriellen Komplex, den Russland besitzt oder auch westliche Rüstungsfabriken besitzen. Die sind noch in den Kinderschuhen, aber sie sind sehr effektiv.
Jonas, wo kann denn das hinführen? Also könnte das auch eine Form von Zukunftsmodell sein für eine internationale Waffenfirma?
Also ich glaube schon, dass das, was die Ukraine in diesem Krieg geschafft hat, ist, sich trotz abnehmender internationalen Waffenlieferungen einen Rüstungssektor aufzubauen, der mit sehr wenig Ressourcen funktioniert. Und die Ukrainer schaffen es einfach, Masse zu produzieren. Es sind nicht die besten Waffensysteme, die man haben kann, aber sie sind günstig, sie funktionieren. Und das ist eigentlich für sie das Entscheidende, dass man diese Waffen hat. Und ich glaube, die Technologie von Drohnen, wir sehen das in der Ukraine, wir sehen das jetzt aber auch im Irankrieg, wird extrem wichtig sein für jede Armee in der Zukunft. Und ich glaube, hier ist es für die Ukraine über diesen Krieg hinaus ein Ziel, sich langfristig als Partner für den Westen darzustellen, der eben seine Erfahrungen in der Drohnentechnologie teilen kann. Sie wollen zu einem Partnerland werden, der dem Westen hilft, seine Waffenproduktion auf die neuen Realitäten auszurichten. Und insofern ist es, glaube ich, keine schlechte Idee, wenn wir hierzulande ein gutes Auge darauf haben, was da passiert und auf was man sich für künftige Konflikte vorbereiten müsste.
Wo seid ihr da am Ende des Rundgangs angelangt, Jonas?
Ja, also es gibt dann am Schluss einen Raum, wo die fertigen Drohnen dann einmal noch ganz zusammengesetzt werden, um einfach zu testen, ob alles zusammenhält, ob die Elektronik passt, ob alle Akkus drin sind. Und dann nimmt man diese Drohnen aber eigentlich wieder auseinander und verlädt sie dann in kleine, unauffällige Anhänger. Also die werden da so reingestapelt. Also auch auf der Straße soll niemand merken, dass in diesen Anhängern Waffen transportiert werden. Und ja, von da aus machen sie sich auf den Weg an die Standorte, wo sie dann abgefeuert werden und Kurs nehmen auf Ziele, die irgendwo in Russland liegen.
Jonas, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast in diese geheime Fabrik.
Danke dir.
Das war unser Akzent, und wenn ihr auf dem Laufenden gehalten werden möchtet über den Ukraine-Krieg oder den Krieg in Iran oder auch über Themen, die gar nichts mit Krieg zu tun haben, dann lohnt sich vielleicht ein Probeabo. Alle Links findet ihr in den Shownotes. Ich bin Nadine Landert, bis bald.